Ja, über wen werde ich predigen am Muttertag? Ich sage so viel, dass es eine Mutter ist, über die ich predigen möchte, aber ich glaube, dass wir als Väter und auch als Singles, als Kinder auch was davon haben werden. Und hört einfach gut hin für euch selbst, für eure eigene Lebenssituation. Ich stelle diese Person, diese Mutter mit ein paar Fragen vor und ihr als supergute Bibelkenner, ihr werdet sicher sehr schnell herausfinden, welche Mama gemeint war. Ich spreche jetzt mal in der Ich-Form über diese Frau. Ich bin die... Entschuldigung, ich muss anders anfangen. Ich spreche nicht über die Frau, sondern über ihren Sohn. Und ihr werdet herausfinden, wer der Sohn ist und dann auch wissen, wer die Mutter ist. So, ich bin der Erstgeborene von insgesamt 6 Kindern. Wer kann mithalten? Großfamilie, 6 Kinder... Also wir waren 5. Also der Sohn, um den es geht, das waren 6 und er ist der Erstgeborene. Meine Mutter wurde von meinem Vater ganz besonders geliebt. Zur Zeit meiner Geburt herrschten im Land politische Unruhen, um nicht zu sagen Anarchie. Die Frommen in der Hierarchie ganz oben lebten damals sehr viele Kompromisse. Nahm es mit dem Glauben nicht ganz so hundertprozentig. In dieser Zeit geschah es auch sehr, sehr selten, dass Gott durch irgendwelche Worte oder Visionen den Menschen etwas mitteilen konnte. Habt ihr schon? Gott hatte mich mit einer ganz besonderen Gabe ausgerüstet. Ich lernte, jetzt gebe ich einen Hinweis, schon ganz früh seine Stimme hören. Ha, jetzt kam es spontan. Aus diesem Grund hatten meine Worte ganz besonderes Gewicht. Da war nämlich eine Verheißung, dass keines auf die Erde fallen würde. Die Menschen im Land begannen mir zu vertrauen und durch mich veränderte Gott die ganze Nation. Bei meiner Geburt gaben meine Eltern mir einen besonderen Namen. Auf Deutsch heiße ich von Gott erbeten. Wie heiße ich auf Hebräisch? Samuel. Und wer hat mich erbeten? Denn ich bin ja von Gott erbeten. Wer hat mich erbeten? So heißt die Frau. Das ist mal ganz laut für alle zuhören. Das ist kein Mikro. Also, Christine hat gesagt, Hanna. Und ihr habt Uta. Ach so. Ich habe. Okay, es kam so aus der Richtung. Uta war es. Alles klar. Ja, die Geburt von diesem Kind von Samuel war circa 1105 vor Christus. Also von heute aus gerechnet circa vor 3123 Jahren. Und die Familienverhältnisse, in denen er dann aufgewachsen war, die entsprachen nicht unbedingt der biblischen Norm der Monogamie. Damals gab es so etliche Fälle der Polygamie und so hatte, wenn man so will, der Samuel 2 Mütter, eine leibliche und noch eine andere, die vielleicht miterzogen hat, keine Ahnung, wie das so ganz konkret ausgesehen hat in einer Familiensituation, die nicht so ganz leicht war. Ich lese uns aus dem ersten Buch Samuel jetzt konkret, Kapitel 1, Vers 2 bis 7. Da gehört auch ein Papa dazu, der Elkana, der hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder, aber Hanna keine. Und jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hofni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie waren die Söhne von Eli, dem alten Priester. Jedes Mal, wenn Elkana seine Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hanna aber bekam die doppelte Portion. Denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Und wenn ich jetzt hier aufhören würde mit Lesen, würde man schon merken, schwierige Familiensituation. Die eine Frau hat Kinder, kriegt ihren Anteil Essen und die andere hat keine Kinder und die kriegt die doppelte Portion Essen. Denn die hatte er, wie es hier steht, besonders lieb. Stets begann Penina dann, also die eine Ehefrau Penina, begann dann Hannah, die andere Ehefrau, mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Was für eine traurige Familiengeschichte, könnte man da schon drüber schreiben, ja? Also, es ist eine Leidenszeit für diese Hannah. Sie wird zwar von ihrem Mann geliebt, besonders geliebt, sie erfährt diese Liebe auch durch besondere Zuwendung, und doch leidet sie an einer Stelle ihres Lebens, wie es alle kinderlosen Frauen nachempfinden können. Und es ist nicht leicht, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Und das geht uns alle an, nicht nur Ehefrauen, es geht auch Ehemänner an, es geht auch Singles an, Ältere wie Jüngere, mit unerfüllten Wünschen leben. Wenn dann aber noch jemand da ist in der nahen Umgebung und einem die eigenen Defizite permanent unter die Nase reibt. Ich glaube nämlich, dass es nicht dabei blieb, dass wir einmal im Jahr nach Silo zogen und dann hat sie mal kräftig Abreibung gekriegt von ihrer Nebenfrau quasi. Ich glaube, das ging das ganze Jahr so. Ich mache mir da nichts vor. Das war eine ganz krumme Familiengeschichte. Wenn man dann noch jemanden hat, der einem das ständig unter die Nase reibt, dann wird es eine sehr schmerzhafte, unerträgliche Angelegenheit. Da war eine Ehefrau, die sehnte sich von ganzem Herzen danach, Mutter zu werden. Und es klappt nicht. Und dann kommen noch die anzüglichen Bemerkungen aus der nahen Verwandtschaft. Das macht alles noch schlimmer. Penina, so heißt es im Text, verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nicht mehr essen wollte. Da kam sie also in eine latente Depression, könnte man sagen. Und wir wissen, das kann ganz schön schwer sein. Eine schwere, frustrierende Situation. Claudia und ich können das ja aus eigener Biografie gut nachempfinden, wenn man so einen unerfüllten Wunsch hat und es außenrum lauter Schwangerschaften gibt, ne? Kennen wir. Es gibt also Zeiten des Frustes, wenn man kinderlos ist. Stimmte mir zu? Okay. Vielleicht stimmte mir auch bei dem nächsten Satz zu. Es gibt aber auch Zeiten des Frustes, wenn man Kinder hat. Stimmt's? Oh. Also ihr kinderlosen Frauen, es soll kein Trost sein an dieser Stelle, aber es ist einfach so. Egal wie man es hat, man hat auch immer wieder mal schwierige Zeiten. Aus dem ganz normalen Familienalltag, da wissen wir, dass auch Wunschkinder bei Frauen und Müttern manchmal schwer im Magen liegen können, über den Kopf wachsen können. Unsere Biene hat ja jetzt ihren kleinen Milan Levi und lernt jetzt diese Schwierigkeiten kennen. Wenn alle paar Stunden Stillen angesagt ist und der Schlaf, den man vorher so geliebt hat, ständig unterbrochen wird und man sich dann allein schon dadurch so verändert erlebt, dass man gerädert ist. Das sind die Krankheiten, die einen nicht schlafen lassen. Meine Mama hat erzählt, dass mein Vater mich als kleines Kind stundenlang nachts durch einen langen Hausflur getragen hat, weil ich Keuchhusten hatte. Was habe ich meinen Eltern damals Schlaf gekostet? Ich weiß nicht, ob das bei dir anders war, aber bei mir war es so. Und dann gibt es noch diese Schwierigkeiten, Entwicklungsverzögerungen in Sprache, in Motorik. Man geht zum Arzt und zu besonderen Fachärzten. Und wenn die dann größer werden, dann kommen die Miterzieher in der Schule und im Fernsehen. Dann gibt es ADHS, dann gibt es Hausaufgaben, Schwierigkeiten, man muss ständig Druck ausüben, dass es gemacht wird. Mangelhafte Unterstützung des Ehepartners, ich habe jetzt nicht Ehemann gesagt, ja, und dann auch noch die alleinerziehenden Mütter. Das ist ja auch noch ein Thema für sich. Meine Herren, was ist dein Ausgangspunkt heute? Was ist deine familiäre Not? Was ist deine Zerbrochenheit? Wo kämpfst du vielleicht als Mutter gegen Windmühlen? Oder ihr als Eltern manches Mal mit den Tränen? Manches Mal kann es ein hart ankommen. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen im Gottesdienst und sagst, ich bin Single. Ist gar nicht mein Thema. Dann können wir auf der einen Seite sagen, okay, freut uns für dich, aber vielleicht hast du ein anderes Thema, das dich manchmal an den Zerbruch bringt, wo du dir einen Partner wünschst und nicht hast. Und andere um dich herum haben einen. Ganz schön schwer. Ganz schön schwer. Wo du dich nach Beziehungen sehnst, die dir gut tun, weil du dich einsam erlebst. Manchmal ist es schwer. Was setzt dir heute so zu, dass es dir vielleicht emotional so geht wie der Hannah? Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Der war der Appetit einfach vergangen. Wenn du dich an dieser Stelle erlebst wie Hannah, dann lade ich dich ein, auch den zweiten Teil der Predigt jetzt zu hören. Denn Hannah zeigt uns, wie man damit umgehen kann, dass man nicht bitter wird in einer solchen Lebenssituation, wo man Tränen nur noch hat, wo man frustriert ist, vielleicht auch noch keinen Ausweg erkennen kann, keine Tür findet in der langen Wand, Dieter. Ne? Hannah sucht Zuflucht bei Gott. Ich lese weiter in diesem Bibeltext aus dem ersten Buch Samuel ab Vers 9. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Hannah betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte waren aber nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erstmal deinen Rausch aus. Hannah erklärte dem Priester ihren Zustand. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig und hab dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Und vielleicht ist es auch dran am Muttertag. Ob man jetzt Mutter oder Vater ist oder Kind oder Enkel, Oma oder Opa. Vielleicht ist es dran, auch an einem Sonntag wie heute, dem Herrn das Herz auszuschütten. Und es ist so gut, dass wir das hier auch können in der Christusgemeinde, unsere Herzen ausschütten. Keiner muss heute Morgen nach Hause gehen und alles noch drin behalten haben. Jeder, der möchte, kann heute an diesem Sonntag Gottesdienst sein Herz bei Gott ausschütten. Da schrieb ein Pfarrer Nussbaumer zu diesem Text, ja, das sollen wir, unser Herz vor Gott ausschütten. Das, was unser Herz belastet, sollen wir wegschütten. Gott hat anscheinend einen großen Tank für all das Geschütt von uns. Er kann das alles aufnehmen. Er schreibt von seinem eigenen Leben, wenn er nach der Winterpause auf seinem Balkon alles reinigt, dann nimmt er einen Putzkübel mit einem Lappen und geht auf den Balkon. Und was er dann alles so abwischt, färbt das Wasser dunkel, schwarz. Und nach der Arbeit kommt der Lappen in den Wäschekorb und das Schmutzwasser verschwindet durch das Abflussrohr in der Kanalisation. Es ist weg aus den Augen, aus dem Sinn. Hat man immer so ein schönes Erfolgserlebnis bei dieser Hausarbeit. Aber ganz so einfach ist es ja oft nicht mit dem Ausschütten unserer Sorgen vor Gott. Nach dem Beten, nach dem Ausbreiten unserer Nöte verschwinden sie nicht immer so einfach wie Schmutzwasser. Und dennoch ist es vielleicht hilfreich, dieses Bild mal zu verwenden. Wenn wir im Gebet auch heute Morgen Erleichterung erleben, dann können wir doch festhalten, ich habe das doch vor Gott gebracht. Mein Schmutzwasser ist jetzt im Tank Gottes. Es ist nicht mehr bei mir. Er kümmert sich jetzt. Und ich möchte an dieser Stelle die Predigt für ein Gebet unterbrechen, denn ich glaube, dass heute Morgen Mütter da sind oder Väter oder auch Singles, deren Kind, deren Herz voll ist vielleicht und die sich gerne bei Gott innerlich befreien möchten. Und wer unter solch besonderen Herausforderungen steht, dass er manchmal nur noch zum Weinen zumute ist, ob es groß oder klein ist, ich möchte es jetzt an deiner Stelle vor unseren Gott bringen. Lasst mich einfach beten. Vater im Himmel, wenn wir heute Morgen die Situation von Hannah vor Augen haben, wie sie mutlos ist, fast verzweifelt an ihrer Situation und keinen Ausweg sieht, dann wollen wir von ihr lernen, wie sie ihr Herz bei dir ausschüttet. Wollen von ihr lernen, wie sie lange betet, ob es still oder laut geschieht. Du kennst das Herz auch von uns heute Morgen. Du kennst unser Herz. Du weißt, was uns zu schaffen macht, was unsere Not ist, was uns vielleicht sogar manchmal Tränen in die Augen treibt. Und danke, Herr, dass wir es machen können, wie Hannah es gemacht hat, dass wir deine Gegenwart suchen dürfen, dass wir uns zurückziehen dürfen zu dir, unserem Gott. Und danke, dass wir das alles loslassen dürfen bei dir und wissen dürfen, du kümmerst dich, weil du Jesus gesagt hast, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Also, Hannah in einer ganz schwierigen Phase des Lebens. Hannah in der Gegenwart Gottes lässt sie alles einfach los. Und dann erlebt Hannah eine Antwort, die sich sicherlich alle von uns so erwünschen. Es geschah etwas ungeheuer Ermutigendes. Zunächst einmal in der Begegnung mit diesem Eli, mit diesem Priester. Er spricht ihr nämlich Gebetserhörung zu. Der weiß gar nicht, um was es geht, aber er antwortet ihr einfach: Geh getröstet und in Frieden nach Haus. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah verabschiedete sich und sagte: Behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen. Und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Also da geschah Erstaunliches. Der Priester gab ihr nach ihrer eigenen Erklärung, dass sie einfach gebetet hat, einen Trost. Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Wow. Wenn das der Hohepriester sagt, in seiner Autorität, Gott wird dein Gebet beantworten. Da konnte die Frau erleichtert zurückgehen. Sie konnte wieder essen. Man sah es ihr sogar an, wie glücklich sie war. Sieht man es dir auch manchmal an, wie glücklich du bist? Ich wünsche mir, dass es nach dem Gottesdienst so ist, dass ihr alle strahlend rausgeht, weil ihr allen Mist hier gelassen habt und nur noch erleichtert und mit guten inneren Zusprüchen nach Hause geht. Hannah bekommt einen prophetischen Zuspruch. Und es bedeutet sehr viel, wenn ein Seelsorger, eine Seelsorgerin ein ermutigendes Wort in die Situation hineinspricht. Ich habe das in den vergangenen Jahren oft erlebt, wie ermutigend es war, wenn jemand etwas derartiges in mein Leben hineingesprochen hat. Dietrich Bonhoeffer schrieb auch was zu diesem Thema in seinem Buch Gemeinsames Leben. Ich zitiere mal wörtlich: Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders im Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Hast du das auch schon einmal erlebt, dass in deiner frustrierenden Situation jemand so ein Wort hineingesprochen hat? Hast du das erlebt? Also ich habe es, wie gesagt, schon oft erlebt. Und als so hilfreich empfunden. Deshalb brauchen wir einander ja auch als Gemeinde, dass wir einander ermutigen auf dem Weg. Und wer von euch braucht diese Erfahrung heute neu? Also ich melde mich, ich kann es immer wieder brauchen, dass man Gutes in mein Leben hineinspricht. Und ich möchte einer sein, der das bei anderen auch tut. Wir können einander so viel ermutigende Worte sagen. Und oft will uns der Heilige Geist inspirieren, es jetzt zu tun, die Gelegenheit nicht zu verpassen. Gott antwortet der Hanna, nachdem sie ihr Herz ausgeschüttet hat. Und dann kommt ein viertes, damit möchte ich schließen. Hanna macht nämlich ihr Versprechen wahr, das sie Gott gegeben hat. Und was hat sie Gott versprochen? Wenn du Gott mir dieses Kind schenkst, diesen Sohn, den ich mir so sehr wünsche, dann will ich ihn dir zurückschenken. Wow, das ist ein großes Wort, ne? Und das ist dann auch gelebter Glaube. Gott erhört nämlich ihr Gebet. Sie wird schwanger, empfängt diesen Samuel und gibt den jungen Gott zurück. Ein paar erste Jahre behält sie ihn natürlich als kleines Kind. Aber ziemlich früh heißt es, gibt sie ihn dann zurück. In Vers 27 liest man nun, dass sie dann wieder vor dem Priester Eli steht, als sie wieder gemeinsam nach Silo gezogen waren, um dort Gott Opfer zu bringen. Und sagt diesem Priester, um diesen Jungen habe ich damals gefleht. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben soll er Gott gehören. Und danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Wow. Wenn wir Gott etwas versprechen, sollten wir es auch einhalten. Da ist uns die Hanna auch ein Vorbild. Sie gibt Gott zurück und hat dann erlebt, wie noch weitere Geschwister geboren wurden. Wie viele Geschwister hatte ich am Anfang gefragt? Ich bin der Erstgeborene von sechs. Da kamen also noch fünf weitere nach. Also Hanna hat einen hergegeben und fünf andere bekommen. Gott hat sie so reich beschenkt. Gott will auch dich reich beschenken, immer wieder neu. Vertrau ihm. Und Hanna hat auf dieses Erlebnis hin nur noch eins gekonnt, nämlich Gott mit einem Lied anzubeten. Sie hat seine Größe darin proklamiert. Ich möchte nur anfangen von Hannas Loblied. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde. Naja, wir wissen, wer ihr Feind war. Und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Und ich möchte es einfach dir auch nochmal sagen heute Morgen, ganz egal, wo vielleicht der Schmerz sitzt, ganz egal, wo der Schuh drückt, ganz egal, wo es gerade nicht weiterzugehen scheint, Gott hat den Weg für dich schon bereit. Schütte dein Herz bei ihm aus. Geh diesen Weg. Und es könnte sein, auch am Ende dieses Gottesdienstes bieten wir ja Gebet an, dass das noch eine Möglichkeit ist, die du noch nicht genutzt hast. Schütte dein Herz aus und vertraue auf ihn. Und wenn du dann etwas mit Gott erlebt hast, dann mach's doch auch wie die Hanna und sing ein Loblied. Ich meine, es wäre ja überraschend, wenn im Pfingstgottesdienst hier Leute an der Reihe stehen, in der Mitte, in der Schlange und sagen, ich habe in dieser Woche etwas mit Gott erlebt, denn ich habe einen Wunsch vor Gott gebracht und Gott hat geantwortet. Und das ist heute die Antwort. Du musst es nicht vorsingen, du kannst es einfach sagen. Würde mich freuen darüber, wenn Gott damit geehrt wird, was du im Glauben erlebst. Ich möchte Mut machen, bei Gott loszulassen, bei ihm zu empfangen und es laut weiterzusagen, was wir mit ihm erleben. Amen.